Das war super.
Das ist ja unfassbar.
Hallo liebe Fußballassis und Freunde des Immergleichen und herzlich willkommen bei der Borussia Explained Casa Class. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert uns auf Spotify und gebt uns gerne 5 Sterne. Wir freuen uns, schreibt uns immer einen Kommentar und damit begrüße ich euch zur neuen Folge. Tobi, wie du siehst, bin ich hier auf der OMR. Wo erwische ich dich gerade?
Du erwischst mich im Keller, da wo Borussia sich auch befindet. Das ist doch, das war schon ein banger Einstieg, würde ich sagen. Ja, ich bin wieder aus Bremen zurückgekehrt nach Samstag. War zwischendurch so gut gelaunt, dass ich direkt da bleiben wollte. Nee, Spaß beiseite. Also ja, waren am Ende ja doch irgendwie brauchbares Ergebnis. Wie hast du es gesehen?
Ach Tobi, ja, ich saß mal wieder mit meinem Vater auf dem Dachboden in unserer Borussia-Höhle und wir haben zusammen geschaut und ich hatte das Gefühl, dieses Spiel habe ich diese Saison schon so oft gesehen. Die Geschichte dieses Spiels ist eigentlich, wenn nicht die Sache mit Neuhaus gewesen wäre gegen Ende, wäre so schnell auserzählt, weil es so oft schon passiert ist diese Saison, dass man sich eigentlich gar nicht mehr wundert.
Nee, das stimmt. Ich hatte auch schon irgendwie damit abgeschlossen, habe schon wieder auf die Konkurrenz gehofft, schon überlegt, wie dann Union gegen Bochum ausgehen könnte, wie, was war denn das andere Spiel noch, Mainz gegen Heidenheim ausgehen könnte. War ganz froh. Ich habe ja noch, war selbst mal wieder nach Bremen gefahren, habe Marc auch getroffen und Lukas in Bremen. Schöne Grüße an der Stelle. Also ich habe es mir so ein bisschen schön geredet, dass es ja ein schöner sonniger Nachmittag war. Aber eigentlich hatte ich das Ganze im Kopf schon so ein bisschen abgehakt. Und ja, auch das hatten wir dieses Jahr schon ein paar Mal, dass dann Last Minute noch ein Tor fällt für die eine oder andere Seite. Wir haben ja auch gegen Mainz im Hinspiel spät noch ein Tor gemacht, gegen Augsburg auswärts ein Tor gemacht.
Darmstadt.
Also dass man Darmstadt auch eine Aufholjagd gestartet. Also, dass man führt, in Rückstand liegt und dann doch noch einen Punkt mitnehmen, war auch schon gefühlt das 8. Mal dieses Jahr. Von daher, selbst das nicht so ungewöhnlich.
Ja, also ich meine, mit immer das immer Gleiche ist, dass wir stark anfangen, 20 Minuten gut spielen, dann entweder wir rutschen von alleine in die Passivität ab oder der Gegner macht eine kleine Umstellung und dann sieht es wieder für circa, sagen wir mal, 50 Minuten ziemlich scheiße aus und dann hinten raus hauen wir nochmal alles in die Offensive, um irgendwas noch mitzunehmen. Diesmal hat es geklappt, hat auch oft genug nicht geklappt. Und es macht mich ehrlich gesagt ganz schön müde.
Ja, man stellt sich auch jedes Mal die Frage, ich habe das letztens irgendwo auch mal bei Twitter geschrieben, warum geht das nicht gleich so? Also wir hören komplett auf, wir gehen in Führung. Manchmal sind in letzter Zeit gar nicht mehr so oft in Führung gegangen, aber im Winter war das so ein Muster und im Herbst, wir gehen in Führung, liegen zurück und plötzlich, wir gehen in Führung, hören auf Fußball zu spielen, liegen zurück und sobald wir in Rückstand liegen, spielen wir wieder Fußball, wo ich mich dann jedes Mal frage, also was zum Kuckuck hält euch davon ab, von vornherein so weiterzuspielen. Ne? Also man sieht ja in all diesen Phasen, 0-3 in Darmstadt, plötzlich spielen wir in Ballbesitz, wohl in Überzahl, spielen wir eine gute Halbzeit. In Bremen, du liegst zurück, plötzlich fängst du wieder an, auch mal im Ballbesitz überhaupt ein bisschen was zu machen. Man wartet immer wirklich auf diesen Rückstandmoment, um dann nochmal ins Spiel zu finden. Und ja, also es ist wirklich ermüdend einfach nur.
Ja, inzwischen sind es, korrigiere mich, falls ich falsch liege, 29 Punkte, die wir verspielt haben nach Führung.
Ja, genau, 29, also ein bisschen weniger, als wir geholt haben. Und das ist doch schon ganz gut. Nicht mehr, als wir geholt haben zumindest.
Reicht auf jeden Fall für ein großes Hätte-Hätte. Für mich ist es eher Grund für ein großes Aber-Aber. Aber wollen wir mal so anfangen, wie wir es immer tun. Und zwar mit der Aufstellung. Moritz Nikolas hat angefangen im Tor und die große Überraschung, es saß jemand auf der Bank hinter ihm natürlich und das war Jonas Omlin.
Ja, war tatsächlich im Stadion, hat das schon für große Überraschungen gesorgt. Die Begründung nachher von Seoane hat es so ein bisschen relativiert, wobei ich das Gefühl habe, die Begründung ist jetzt so ein bisschen Schadensbegrenzung, weil man faktisch natürlich seinen 9-Millionen-Euro-Kapitän nach 25 Pflichtspielen, was heißt demontiert hat, will ich nicht sagen, aber der ist jetzt schon mal ein bisschen angezählt auf jeden Fall.
Zumindest hinten dran.
Ja, kann niemand wirklich was für, ne? Weil ich meine, der war so lang verletzt da, und Nikolas hat es wirklich herausragend gut gemacht, dass ich die Entscheidung auch gut fand. Aber das ist jetzt für Borussia und auch für Seoane ganz schön knifflig in der Moderation. Will ich Seoane bei vielen Kritikpunkten wirklich nicht vorwerfen. Ich würde die Entscheidung, Nikolas reinzustellen, auch so treffen. Und dass er das irgendwie gut moderieren muss, super schwierig. Und hat er trotzdem richtig entschieden, glaube ich.
Ja, glaube ich auch. Dann machen wir weiter mit der Aufstellung. Und zwar die Dreierkette mal wieder. Wir haben wieder in einem 3-5-2 gespielt. Die Dreierkette bestehend aus Nico Elvedi, Ko Itakura und Marvin Friedrich. Links Joe Skelly, rechts Franck Honorat, mal wieder auf der Schiene. Es sind mal wieder Dinge passiert, aber da gehen wir gleich drauf ein. Dann ein Dreier-Mittelfeld aus Jule Weigel, Manu Kone und Rocco Reitz und vorne Alassane Plea und Robin Hack. Jener, welcher direkt am Anfang mal wieder gezeigt hat, wofür Borussia 1 Million gezahlt hat.
Ja, das war auf jeden Fall ein Schnapp. Ich würde ganz kurz noch zur Aufstellung sagen, dass ich irgendwie auch interessant finde, dass sich Skelly jetzt links festgespielt hat, der ja auf rechts schon nicht unumstritten war in Fankreisen. Skelly dann jetzt links, dann Franck Honorat, der berühmteste Schienenspieler Frankreichs, wieder auf der rechten Seite. Fand ich tatsächlich in den Spielen, wo wir den dann als Rechtsaußen in der Reihe weiter vorne platziert hatten, eigentlich ein bisschen interessanter, weil ich glaube, dass er sich in den Defensivaufgaben sehr stark aufreibt. Leiner dann wieder draußen, also irgendwie mit dieser Schienenbesetzung und der Außenverteidigerbesetzung. Seoane hat da noch nicht so die Königslösung gefunden. Der probiert ja jede Woche alles aus, was man sich irgendwie vorstellen kann. Und ist ein großes Problem in dem Kader, wenn wir so spielen, wie wir es mit Seoane tun wollen, sind die Schienenpositionen einfach eine Baustelle. Hätte man das vorher gewusst, wie gespielt wird, hätte man so kaufen können, will man sagen. Aber das nur so als Randbemerkung, bevor wir es jetzt so übergehen, wollte ich noch kurz sagen. Aber kommen wir mal zu den schönen Sachen mit Robin Hack. Ich weiß nicht, wolltest du weiter ausführen oder?
Borussia hat wieder ganz gut losgelegt. Also ich habe das Gefühl, ich erzähle jede Woche das Gleiche. Borussia legt gut los. Rocco spielt einen schönen Ball. Ich glaube, nach einem Ballverlust, wenn ich mich da nicht ganz täusche, von Bremen. Es war ein langer Ball.
Ja, Nikolas schlägt raus. Dann wird Player verliert, glaube ich, das Duell um den Schlag von Nikolas. Aber der zweite Ball landet bei Rocco und der schlägt dann in die Umschaltbewegung von Bremen rein, quasi den Ball nach links außen auf Hack.
Genau, und da habe ich eigentlich von Roberto De Zerbi ein Zitat gesehen auf Twitter. Du kannst nicht einfach den Ball lang nach vorne schlagen und hoffen, dass du den zweiten Ball gewinnst. So geht Fußball nicht, beziehungsweise das macht für mich keinen Sinn. Ja, aber so ist es passiert. Aber ich muss sagen, also klar, Hack, absolut geil. Er ist jetzt bei Saisontor Nummer 9, glaube ich.
Also wenn der hat ja in der Rückrunde erst wirklich angefangen mit dem Tore-Schießen. Wenn der die Quote auf Saisonlänge hätte, auch was das Selbstvertrauen im Abschluss angeht, das merkst du dem Moment so an. Der erinnert mich fast an Marco Reus 2011. Natürlich jetzt nur in der Phase und nicht auf Saisonlänge. Ich will jetzt hier keine unnötigen Vergleiche bringen und sowas. Aber das ist wirklich krass. Also der hat der gibt auch Sachen, die der nicht so gut kann, aber der hat so eine geile Intuition einfach im Moment und macht intuitiv gerade in den Abschlusssituationen sehr viel richtig, finde ich.
Ja, und klar, es hat funktioniert, dass das kein Muster ist, was man besonders oft oder beziehungsweise mit einer gewissen Regelmäßigkeit so gut wiederholen kann. Ich glaube, das ist allen klar. Aber klar, der Ball von Rocco überragend, genau da musste der hin. Und dann kegelt Haki den rein und salutiert dann, ich weiß nicht, ob es Richtung Bank ist oder Richtung Fans, in den Oberrang. was bei euch gegenüber?
Nee, das war schon auf das Tor vom Gästeblock hin, der jetzt da salutiert hat oder so, ich war anderweitig beschäftigt, ehrlich gesagt. Ich hab das nicht genauer verfolgt, wie der Jubel ausfällt.
Ja, er hat in Richtung Bank salutiert. Und Borussia führte 1-0 und legte eigentlich ganz gut weiter. Da kamen so Situationen wie der Kopfball von Itakura nach der Ecke.
Kone hatte einmal den Distanzschuss, ist einmal durchgebrochen, von Rocco freigespielt, links im Strafraum, dann sehr spitzer Winkel auf Zetterer. Aber ja, es gab schon einige Chancen, wo dann quasi Borussia sehr ordentlich im Spiel war in der ersten Viertelstunde, 20 Minuten, würde ich sagen. Ne?
Ja, das auf jeden Fall. Und eigentlich dachte man, ja, vielleicht kann es heute jetzt endlich mal was geben. Aber nein, dann hat Ole Werner die Besetzung im Achterraum bei Bremen geändert. Und auf einmal rutschte Borussia wieder in die gewohnte Passivität hinein.
Ja, es ist eigentlich eine schöne Anekdote, weil wir sind ja heute der Taktik-Podcast ohne Taktikexperten. ich stand ja neben Marc im Gästeblock tatsächlich. Und das ist wirklich ein Phänomen, der Typ. Ne? Der steht da in diesem Block, du hast ja auch schlechte Sicht, was auch immer. Der raunt mir ins Ohr irgendwann nach 18 Minuten. Ja, Bremen hat umgestellt, kannst die Uhr danach stellen, jetzt geht's dahin so ungefähr. Und er hat es mir dann gut erklärt, ne? Ich kann das leider nicht reproduzieren, lest Marks Analyse, falls da was kommt. Ich weiß gar nicht, ob er das diese Woche vorhat.
Nee, momentan nicht, weil Marc seine Bachelorarbeit schreibt.
Ja, und stimmt.
Grüße nochmal an der Stelle.
Ja, genau, aber da sieht man, also der ein geschultes Auge sieht das aus dem Gästeblock heraus, da passiert jetzt was, da bahnt sich was an. Borussia ist da nicht so drauf eingestellt und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Story der ganzen Saison. Wir reagieren einfach auch nicht schnell und sehr gut, wenn Teams Anpassungen vornehmen. Der erste Plan sitzt oft einigermaßen, der Plan A. Bremen stellt nach 20 Minuten um und du kannst es wirklich. In dem Fall, das ist jetzt wie in so einer schlechten Geschichte, ich habe mir das nicht ausgedacht, du kannst es im Attack-Momentum bei SofaScore sehen. In dem Moment, wo Marc mir das sagt, kippt das Spiel und Bremen wird eigentlich bis zur Halbzeit von Minute zu Minute dominanter.
Ja, es gab eine ganze Menge Flanken aus dem Halbraum, die Borussia zum Glück mit drei großen Innenverteidigern noch rausköpfen konnte. Schnelle Seitenwechsel auch über den Achterraum, dann fing es auf einmal an, dann kam da Romano Schmid, der ein super Spiel gemacht hat, schlägt die Flanke auf Dux, der ein bisschen daneben geht mit dem Kopf und Weiser kriegt den Fuß auch nicht richtig hin. Halbchance nach Halbchance nach Halbchance und ich habe es auch dann auf Twitter geschrieben, wenn Bremen anfängt, nicht mehr die Bälle hochzuspielen in unseren Strafraum, sondern anfängt flach zu spielen, dann könnte es ganz schön gefährlich werden. Und was passiert? Ja, sie kombinieren sich einmal durch den 16er.
Wobei das ein bisschen auch durch die Situation begünstigt war, dass ich glaube, Elvedi die Ecke verhindern möchte nach so einem abgefälschten Pass aus dem Halbraum. Dann landet der Ball bei Skelly, der dann aber auch von Elvedi so einmal voll ins Pressing reingespielt war der Ball. Skelly müsste den Ball wegschlagen, ins Ausschlagen, wie auch immer. Oder sich spielerisch aus der Situation lösen. Ist er dann vielleicht auf der linken Seite auch nicht die perfekte Wahl für, um sich spielerisch aus einem Doppelpressing zu befreien. Jedenfalls darf er den Ball natürlich nicht verlieren in dem Moment. Und noch dazu, dass es dann auch gut gespielt war, spielen die es auch in eine unsortierte Mannschaft rein, die halt aus einem Ballverlust direkt auf der linken Seite durchbrechend Bremen da auch einfach ein bisschen leichtes Spiel hatte. Und an der Stelle darfst du natürlich nie den Ball verlieren. Das war im Stadion sogar gut ersichtlich.
Ja, wobei ich auch sagen muss, bei dem Tor und auch beim zweiten Tor, da werden wir nachher noch drüber sprechen, Kone ohne Ball, puh, also er sieht ja, dass Elvedi und Skelly da strugglen, den Ball im Spiel zu halten, und er bleibt da auf der Position stehen, wo er ist, kurz vorm 16er, bewegt sich null in Richtung des Balls, was er ja normalerweise immer tut, kann man ja eigentlich Kone so ein bisschen wie so ein E-Jugend-Fußballer immer dahin, wo der Ball ist, aber da bleibt er einfach stehen und bietet sich nicht an. Ob es dann besser gelaufen wäre, wenn er weiterhin gegangen, das kann ich nicht sagen, aber es wäre aus meinem Gefühl heraus zumindest so gewesen, dass Skelly vielleicht dann den Ball ein bisschen noch energischer in seine Richtung gespielt hätte. Ja, und dann kommt eins zum anderen, Doppelbäschen, und Nick Woltemade, wie soll es auch anders sein, schießt also sein erstes Bundesliga-Tor. Schießt sein erstes Bundesliga-Tor gegen Borussia Mönchengladbach, und Yannick Sorgatz sagt, das ist, dass 14,9% aller Profis in der Bundesliga ihr erstes Tor gegen Borussia Mönchengladbach geschossen haben.
Ich glaube das aber ehrlich gesagt nicht. Also die Zahl muss eigentlich vom Bauchgefühl her weitaus höher liegen. Also es ist wirklich, egal welcher Spieler sein erstes Tor macht oder sowas, es kommt doch immer irgendwie. Zuletzt vor 80 Spielen gegen Gladbach irgendwie. Also diese Serien, da ist doch Gladbach wirklich absolut für gemacht.
Ja.
Und ich glaube, jeder Bundesligaspieler hat sein erstes Tor gegen Gladbach gemacht.
jeder, den es gibt. Ja, ich hatte ja auch damals so Schiss, dass Schalke noch gegen uns gewinnt.
Nach ihrer. Stimmt, die hatten 80 Spiele am Stück auswärts nicht gewonnen oder sowas. Ne?
Ja. Es war auf jeden Fall. Also ich sag's eins. Schlimm.
Wenn Gladbach mal gegen sich selbst spielen würde, würden zwei Siege am Stück gelingen. Mal gucken, wann das mal wieder kommt. Ja, es wird ja dieses Jahr, können wir es auch schon vergessen eigentlich. Ne? Also Stuttgart gehen wir mal von aus, selbst wenn Frankfurt irgendwie, naja. Aber jetzt mal zu der Halbzeit nochmal zurückzukommen. Ich finde schon, wir sind ja immer sehr kritisch und so, oder dieses Jahr jedenfalls sehr kritisch, letztes Jahr viel zu lieb. Aber ich finde, insgesamt war die Halbzeit, wenn ich mir nur die Highlights angucke, auch vom Output, Bremen hatte zwar 62% Ballbesitz und so, aber Output war Borussia leicht überlegen, finde ich. Also Expected Goals 0,66 zu 0,63, also ganz leichter Vorteil Gladbach. Und ich fand die Chancen, die wir hatten, waren wirklich besser. Bremen hatte bis zum Tor fast eine gute Chance und wahnsinnig viel Ballbesitz ohne viel Ertrag. Also wollen wir mal zumindest zugute halten, oder ich würde das zumindest machen, dass die erste Halbzeit ohne das Tor eigentlich ganz, ja, wieder zu passiv am Ende, aber eigentlich ganz brauchbar gewesen wäre vom Output her.
Ja, wenn man sich dann darauf verlassen könnte, dass sich in Halbzeit 2 irgendwas ändern würde. Und das kann man bei Borussia momentan einfach nicht. Denn
aber Sevane wechselt doch immer so früh.
Das ist nämlich das Wichtigste, wechseln. Ja,
warum wurde eigentlich Player Chwanjara der Wechsel zur Halbzeit? Das hat mich auch sehr überrascht, weil ja Player so ein Element im Spiel ist, das ja, also der ist ja ein einzigartiger Spieler im ganzen Kader eigentlich, in dem, wie der so veranlagt ist. Und dann kommt ja doch eher so ein, sagen wir mal, rauerer Fuß wie Thomas Chwanjara rein. Gab es da eine Begründung im Fernsehen oder irgendwas, warum das
also wurde? Im Fernsehen gab es keine Begründung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es danach noch eine offizielle Begründung gab. Auf jeden Fall hatte ja Seoane unter der Woche bei der PK Player in die Pflicht genommen und auch Leistung gefordert. Ja, aber ja, ich glaube, der Player war auch nicht beim Training heute.
Okay, im Stadion war auch leistungsbezogener Wechsel so der Tenor. Ja, ich meine, Player war wirklich nicht so gut im Spiel, dass man jetzt sagen könnte, da hast du den potenziellen Siegbringer ausgewechselt. Ich finde aber immer, das Versprechen alles am Player, dass der in einer Situation nochmal irgendwas rausreißt, ich würde den so früh nicht rausnehmen. Aber ja, ich meine, am Ende hat Seoane das 2:2 angewechselt. müssen wir jetzt nicht ausgiebig kritisieren, aber ich fand den Wechsel sehr früh.
Ja, vor allem, weil der ja an sich wenig geändert hat, der Wechsel. Außer, dass es vielleicht dann wieder ein paar höhere Bälle in den Sturm gab. Aber wobei ich auch immer noch sagen muss, da ist Thomas Schmadtschara nicht der Spieler für. Da musst du Jordan einwechseln.
Ich check auch nicht, also Schmadtschara, man wusste ja zu Saisonbeginn und in der Vorbereitung prima, wie man den einsetzen muss. Da hat er auch gute Torquote gehabt, bis zum Wolfsburg-Spiel 5 Tore oder 4 Tore gemacht. Das war alles völlig im Rahmen. Und seitdem denkt man irgendwie immer, er ist quasi die Kopie von Jordan, die er nicht sein kann. Also man setzt ihn nur einfach nicht mehr richtig ein. Und dann tut mir der Bursche manchmal auch neben den ganzen Verletzungen, die er hatte, tut mir auch leid, wie man versucht, ihn da irgendwie ins Spiel einzubeziehen. Der läuft ja manchmal nur komplett nebenher.
Ja, vor allem, weil wenn man sieht, seine starken Aktionen hat er, wenn er auch mit dem Ball auf den Gegner zugeht. Also im letzten Spiel da den Tunnel und dann in den Strafraum rein. Eine ähnliche Aktion gab es gegen Bremen auch wieder. Also wenn man Player in die Bewegung bringt, dann finde ich ihn schon stark. Aber das tun wir halt nicht. Und im Gegenzug, wer ziemlich viel Bewegung hatte, war Nick Woltemade beim 2-1. Eine Ecke, getreten von Duxch, wie jeder Standard eigentlich. Und ja, wie schreibt jemand auf Twitter, ich weiß nicht mehr ganz genau, wer da war, im Borussias Strafraum war eine Zwei-Zimmer-Wohnung zu vermieten, so viel Platz, wie der da hatte. Weil, wenn man sich das Standbild anguckt, Honorar und Rocco stehen am Rand um Bittencourt und Schmid, die ja jetzt, sag ich mal, nicht wirklich prädestiniert sind um im Strafraum zu stehen bei der Ecke zu bewachen. Schwanscherer guckt auf die Nummer 32 von Bremen, das ist Marco Friedl. Ja, und Kone steht hinter Schwanscherer und guckt also ein bisschen
Kone, in den Nee, ganz ehrlich, sorry, vielleicht mache ich es mir auch zu leicht, wenn ich jetzt mit dem Finger auf den zeige, aber was macht der denn da? Also der bleibt ja einfach wirklich stehen und hat am Ende auch keinen Gegenspieler mehr. Der bleibt stehen, springt nicht hoch und so einer der wichtigsten und relevantesten Gegenspieler, ich weiß, Woltemade ist doch ein Riese, der ist auch riesig groß, kriegt da wirklich einen komplett ungedeckten Laufweg einfach mal. Natürlich ist der Laufweg von Woltemade auch gut, wollte jetzt nicht sagen, dass das irgendwie komplett alles, hier Woltemade 1,98 groß, habe ich gerade nachgeguckt. Den lässt man mal schön so wirklich, vergisst ausgerechnet den bei so einer Standardsituation, das finde ich schon Wahnsinn. Und Kone sieht für mich in der Situation überhaupt nicht gut aus.
Dass Itakura das aus dem Stand nur sehr schwer verteidigen kann, das sollte jedem klar sein.
Da kommt ein 1,98-Typ auf dich zu. Also der war ja härter als mancher Schuss.
Ja.
Das war ja wirklich...
Ja, eigentlich ist ja Nick Woltemade wäre so prädestiniert dafür gewesen. Er lässt sich ja normalerweise auch gerne mal zurückfallen, weil er ja technisch ziemlich stark ist. Aber er wäre prädestiniert dafür gewesen, von Nico Elvedi komplett aus dem Spiel rausgenommen zu werden. Ne? Wie damals
Lukaku.
Lukaku.
Oder Johnny Burkhardt.
Ja, oder Lewandowski in regelmäßigen Abständen.
Karim Unisivo.
Ja. Ja gut, der nimmt, glaube ich, eher Elvedi aus dem Spiel, aber auf die unangenehme Art und Weise.
Das ist so, ja. Ja, aber in dem Moment war mir eigentlich klar, als das 2-1 fällt, was war das, 65. Minute, glaube ich?
Ja,
ja, 65. Ja, also da dachte ich, jetzt geht's dahin. Dann natürlich die üblichen, es ist wirklich, wie du eben gesagt hast, die Geschichte ist so oft erzählt, Borussia geht irgendwie in Führung, kassierten Ausgleich, soweit so erwartbar. Manchmal kriegt man mit komplettem Reinbunkern dann nochmal den Punkt mitgenommen, wie in Heidenheim. Manchmal geht es schief. Da fällt das 2-1 und dann kommen die Panikwechsel. Dann kamen ja 5 Minuten später Ngumu, Leiner, Neuhaus und was hat dann Sioane gesagt, der mentale Effekt, dass man nochmal alles reinwerfen wollte oder sowas, hätte dann dazu geführt, dass quasi das Spiel nochmal gekippt wäre zu Borussias Gunsten. Finde ich nicht so eine geschickte Aussage, weil eigentlich Florian Neuhaus beispielsweise gut erklärt hat, warum dann nochmal das Momentum so ein bisschen zu Borussias Gunsten gekippt ist. Der hat nämlich gesagt, wir konnten dann endlich mal mit drei Leuten im Zentrum die Innenverteidiger anlaufen und hatten eine ganz andere Möglichkeit, ein Powerplay aufzuziehen, als vorher, wo es an Abläufen und Strukturen gefehlt hat in der Offensive.
Das habe ich gesehen, sagte er.
Ja, das habe ich gesehen. Das war natürlich schon eine sehr vergiftete Beobachtung. Also das richtete sich ja auf jeden Fall an den Trainer, nehme ich mal an. Ja, man könnte jetzt irgendwie sagen, gehört sich nicht, Neuhaus, sehe ich alles ein. Aber was ich auch sagen würde, unabhängig davon, er hat recht. Ja. Also man kann das ja in jedem Spiel sehen, Saarbrücken, Darmstadt, Union. Wenn wir irgendwas mit dem Ball machen müssen, wie viele Tore haben wir in den Spielen geschossen? Eins, glaube ich, ne? Darmstadt, Union, Saarbrücken.
Ja.
Kannst du komplett vergessen, wenn Borussia gestalten soll. Und es gibt eben keine guten Abläufe nach vorne. Viele Tore fallen dann so aus Zufallsprodukten heraus. Wirklich viele für das, was wir vorne an Strukturen haben. Da sind wir zahlenmäßig super unterwegs. Aber genau, wir waren dann mit drei Leuten vorne, die dann entsprechend die Innenverteidiger anlaufen konnten und haben nochmal einen gewissen Druck aufgebaut.
Ja, was du sagst, auch mit eigenem Ballbesitz, dann hast du nun mal auch so gut wie Marvin Friedrich nun mal momentan spielt, weil es halt auch sein Spiel ist, viel hinten drin stehen und die Dinger rauspölen. Wenn du dann den Aufbau siehst, wenn die Dreierkette so breit gezogen wird im eigenen Ballbesitz und er steht dann auf der Rechtsverteidigerposition, so gut wie er momentan defensiv das eigentlich macht, es ist für den Aufbau, es bringt nichts. Also du hast einen Mann weniger, es tut mir leid.
Die eine Szene in der zweiten Halbzeit, die du mir eben gezeigt hast, wo er dann quasi noch rechts, quasi er dribbelt an, spielt den Ball, ist es Neuhaus oder Reitz, auf den er dann spielt und startet dann wirklich Richtung Eckfahne, wo man sich so, ja, als ob jetzt Rocco Reitz auf Friedrich durchsteckt, auf rechts außen, damit wir nochmal, selbst die Flanken will ich mir nicht vorstellen, die dabei rauskommen, also was soll denn das werden, bitte?
Das ist Rangnickball, auf die Linie spielen und dann rein in den Rückraum.
Nein, es ist vogelwild. Also das kann man, ich meine, wir sind jetzt nicht, es ist jetzt nicht von uns die These, dass da Strukturen fehlen. Das kam jetzt von Florian Neuhaus, der auch nicht unbefangen sein mag. Aber das ist, hat mich persönlich auch, ja, was heißt gefreut, aber ich fand das doch gut, dass das mal jemand anders sieht als nur ich, in Anführungszeichen. Ne? Aber ja, es ist so offensichtlich und es wird so wenig ausgesprochen, weil Borussia ist ja die Außenkommunikation immer noch, also wenn wir auf Platz 10 stünden. Und das wirklich mal gut, hat gut getan, dass ein Spieler kommt, der sagt, so, es ist nichts, Freunde.
Ja, nach Marvin Friedrich, der es ja gesagt hat, der als erster Spieler gesagt hat, wir sind im Abstiegskampf.
Ja, das ist auch, dass das bei den Spielern, also dass es den Spielern sozusagen überlassen wird, weiß ich nicht. Also auch, es wurde ja dann oft bei Twitter auch kritisiert, irgendwie die oder auch im Vereinsumfeld, die Fans und das Stadion hätten den Abstiegskampf noch gar nicht so angenommen und wahrgenommen. Und ich sehe da auch einen Verein ein Stück weit in der Verantwortung. Wir sind jetzt zwei Spiele vor Schluss, müssen immer noch uns dumm und dämlich rechnen, wie die Spiele ausgehen müssen, die anderen. Kein Vereinsverantwortlicher hat bis jetzt das Wort Abstiegskampf und in den Mund genommen. Immer irgendwie blumig umschrieben und dieses Minimalziel und es geht nur um Fernsehgeld. Und ja, Fernsehgeld in der zweiten Liga ist niedriger, oder was will man mir jetzt damit sagen?
Ja. Also, ja, aber es war ja damals schon mal, so.
Was Phase ist, und dann wird es auch so sein, wenn der Verein sich rhetorisch da anders drauf einstellen würde, dass auch ein Stadion nochmal anders mitzieht. Aber es ist ja der Elefant im Raum, und wenn wir alle dazu lang genug schweigen und 15. werden, dann hat das Problem nie vorgelegen. Oder was ist jetzt
Ja, also es war ja schon damals, 2011 war es ja schon quasi die Aufgabe von der RP, diese, weißt du noch, in der Zeitung Borussia jetzt erst recht, diese Doppelhalter rauszugeben, weil Borussia irgendwie das nicht hingekriegt hat, nach wie vielen Spielen auf Platz 18, irgendwie 15 Spiele auf Platz 18, das mal vernünftig also zu nutzen. Weil ich meine, das kann ja auch, ja, mag man das Aufbruchsstimmung oder eher Trotzhaltung nennen, erzeugen bei den Fans, die ja momentan, an sich ja gesagt, lass die mal ihr eigenes Süppchen kochen, solange die uns halt supporten, solange nicht wieder wie letzte Saison quasi das Tischtuch zerschnitten wird.
Und es macht ja, mir... Ja, es ist irgendwie so ein verschämtes Schweigen von Vereinsseite. Es wird irgendwie so, der Rotweinfleck ist da, aber wir legen mal schnell ein Tuch drüber, es sickert irgendwie immer wieder nach, dann komm, legen wir noch ein Tuch drüber. Also man kann das doch nicht mehr wegdiskutieren. Jede Woche, auch der Fußball, den wir spielen, ist ja die blanke Panik und irgendwie der Versuch, noch über dem Strich ins Ziel zu schlittern. Mehr ist es ja gar nicht mehr. Also es geht ja nicht mehr darum, dass man jetzt irgendwie mal was entwickeln möchte. Den Anspruch haben wir vor Monaten aufgegeben. Sondern es geht einfach nur noch darum, ein, zwei Punkte zu sammeln, damit irgendwie alles gut geht. Und gleichzeitig gibt man es aber nicht zu, sondern macht immer so verklausuliert. Ja, es war nicht ideal und wir müssen gucken. Und es nervt so hardcore. Die müssen einfach mal sagen, was ist. Das würde mir schon 30% Stimmung zurückbringen, ehrlich gesagt.
Ja, ja. Und und dann gibt man die Maxime heraus, defensiver das Ganze anzugehen und hat seitdem 2, 6, 8, 9 Tore in 5 Spielen kassiert, seitdem man gegen Wolfsburg gesagt hat, so, und jetzt wollen wir mal ein bisschen defensiver stehen und spielen.
Ja, das defensive Gewissen der Mannschaft schulen, ne?
Boah, was für eine ekelhafte, es tut mir leid, was für eine ekelhafte Aussage. Als wäre Verteidigen, aber so stellt Sioane ja auch auf, als wäre Verteidigen eine reine Mentalitätssache. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Wir haben es doch damals bei Favre gesehen. Der stellt 2 Viererketten auf, da passt kein Blatt Papier zwischen und auf einmal, oh Wunder, funktioniert's. Vernünftige Abläufe eingebaut, gucken, dass Spieler übernommen werden. Nee, das ist, da muss wenn man es denen das fünfte Mal sagt, so, und heute kassieren wir aber mal bitte weniger Gegentore, dann wird es vielleicht klappen.
Ja, es ist krampfhaft, dass dieses Ziel mit den weniger Gegentoren, das verfolgt Borussia jetzt seit Jahren, das hat Wirkus irgendwann auch mal ausgerufen zu Beginn seiner Amtszeit. Und was ja im Grunde einfach auch nicht Sioanes Spiel ist. Ja. Wir hatten eine brauchbare Saison, sagen wir mal 3-, 4+, die war auch nicht berauschend, da haben wir auch schon genervt gewesen, das wollen wir nicht leugnen, aber die war okay, da hat man hier und da fiel mal einen Sieg runter, das war jetzt bis Weihnachten rum in Ordnung. Und wirklich, dass wir so katastrophal, dass man bei jedem Spiel nur noch kopfschüttelnd da sitzt und sagt, was ist denn hier los eigentlich, das ist ein hausgemachtes Problem, meiner Wahrnehmung nach, weil man seit Monaten mit 8 Abwehrspielern, mit 7 Abwehrspielern, mal mit 6, wenn es dann offensiv sein soll, ins Spiel geht. Jeglichen Anspruch dieser Trainer, und das ist kein Vorwurf, sondern einfach eine Feststellung, das ist nicht sein Ding, irgendwie einen kompakten Block hinzustellen. Der zieht mit 170 Toren mit Leverkusen in die Champions League ein. Ganz so wird es nicht gewesen sein, aber der kassiert Tore, das ist die Identität von dem. Und das ist nicht schlimm, das sehen wir ja bei ihm jetzt auch. Seine Teams schießen auch enorm viele Tore. Aber dann muss man sich halt drauf einlassen und sagen, okay, volle Kapelle, dann geht Bremen halt 4-5 für uns aus, nächste Woche 3-4 für Frankfurt. Es geht auf und ab, aber man muss sich drauf einlassen und nicht Sioane zu dem machen wollen, der nicht sein kann. Es wird nie ein Trainer, der dir 5-mal hintereinander 0-0 hinstellt, wie Thomas Reis. Und das ist so eigentlich fatal, weil auch ein Sioane damit wahnsinnig viel Kredit verspielt hat, da kommen wir ja gleich dann zu, wenn wir die Elfmeterszene besprechen, da bricht sich dann einiges Bahn. Vieles war noch sehr ruhig, die Stimmung, aber die Rückrunde hat viele Fans, inklusive mir, sehr genervt. Und das merkt man dann an so Sachen wie diesem Neuhaus-Gate, was wir gleich noch besprechen.
Ja, die also Borussias beste Phase diese Saison war irgendwie nach dem Derby bis hin zum Leverkusen-Spiel, so ungefähr, wo man immer so zwischen Platz 9 und 11 so hin und her wackelte. Mit dem 4-0 gegen Wolfsburg, dann die erste sehr gute Halbzeit gegen Dortmund, dann gegen Hoffenheim gewonnen, dann wieder gegen Union verloren, unentschieden, Frankfurt verloren, Stuttgart gewonnen, Augsburg unentschieden und dann unentschieden gegen Leverkusen und dann ging es so langsam.
Also wir haben von den letzten, seit dem Wolfsburg-Sieg im DFB-Pokal, Kone 120. Minute, seitdem 3 Siege in 18, 19 Spielen jetzt.
Ja.
Und dann dieses Stuttgart-Spiel, wo es eine Frechheit ist, dass wir gewinnen, muss man ehrlich sagen. dann Bochum und Wolfsburg. Das waren die 3 Siege aus 19 Spielen, glaube ich. Ja. Und das liegt auch daran, dass wir mindestens 10, 11 Spiele davon überhaupt mit der falschen Prämisse angegangen sind, Tore vermeiden. Du gibst deine einzige Stärke auf noch dafür, dass du deine Schwäche nicht behoben bekommst. Mhm. Und das ist für mich der falsche Ansatz. Aber wir schweifen ein bisschen ab. Wir waren so in der Schlussphase von dem Bremen-Spiel eigentlich stehen.
Genau, genau. Dann, also wir können eigentlich froh sein, dass Duxch nicht den Deckel drauf macht.
Ja,
und
stimmt.
Da das Ding mit dem linken Fuß, was ja ein bisschen gestoppelt war, am Tor vorbeilegt. Da hatten wir richtig, richtig Glück. Und und danach kam eigentlich ja schon die Szene, wo Schwanscherer an den Ball kommt und quasi Friedel anschießt.
Und ja, genau. Also die eine Doppelchance von Rocco gab es noch direkt nach
genau.
2-1, aber wir können ja direkt zum Elfmeter gehen. Also diesen Elfmeter, ich weiß nicht, ob du den geben würdest. Wie war dein Eindruck?
Schon. Also nach den Regeln, die ich vor fünf Saisons mal gelernt habe, also es ist ja immer hin und her gewechselt zwischen aktive Bewegung zum Ball, dann war es Absicht, dann war es wieder nicht Absicht, dann war es, wenn der Ball von zu nah gespielt wird, dann ist es kein Handspiel, aber was ist denn überhaupt zu nah? Dann, also nach meiner Erkenntnis wäre das dann zu nah gewesen, das war dann auch wieder nicht. Dann hieß es, wenn der Ball vom eigenen Körper kommt, dann kann das kein Handspiel sein. Jetzt war es auf einmal doch wieder so in einem anderen Spiel. Und Tobi, ich hab leid. Ich bin nicht komplett leid. Ich kann da auch nicht mehr drüber nachdenken. Ich kann das nicht mehr alles behalten. Ich will einfach nur, dass wir einen scheiß Elfmeter kriegen. Mehr will ich
nicht. Ja, ich habe auch eben zu dir im Vorgespräch gesagt, berechtigt, weil er für Borussia war.
Ja.
Keine Ahnung. Ich habe auch im Stadion, wenn ich schrei Hand, wenn das für Borussia ist. Ich sage niemals, wenn es gegen Borussia ist.
Ja.
Am Ende, ganz ehrlich, ich glaube, wenn der gepfiffen wird gegen Borussia, rege ich mich auf. Ich finde diese ganzen Schiedsrichter-Szenen auch beim 1-0, das war ja wohl doch dann irgendwie abseits, nervt mich alles so. Ich will da gar nicht drüber sprechen. Ich glaube nur, im Querschnitt haben wir mehr Glück als Pech gehabt in dem Spiel.
Mhm.
Aber ja, war jetzt beides auch nicht grob falsch, glaube ich. Ja.
Na,
soll als Elfmeter gepfiffen werden.
In Amerika wird es ja jetzt ausprobiert, wie im Football, auch so eine Durchsage zu machen für den Schiedsrichter. Wenn ich mir dann vorstelle, dass es noch länger dauert, dann gibt's Pling, das Geräusch vom VAR, Zoom auf Timo Gerach, ne, der pfeift einmal, dann macht er sein Mikrofon an, dann sind wir in Deutschland, dann funktioniert das erst nicht. So, und dann geht es an und dann kommt irgendein Geschwafel von Deliberate Play oder was auch immer und dann, Elfmeter. Und keiner weiß trotzdem, was passiert ist.
Ja, es gab auch mal eine Zeit, da gab es diesen ganzen Schabernack mit Video Assistant und dergleichen nicht. Ich habe es damals nicht vermisst, ehrlich gesagt. Ich würde es auch nicht vermissen, wenn es morgen wieder weg wäre, aber ich werde nicht gefragt und die ganze Diskussion ist müßig. Richtig und wichtig natürlich, dass wir den Elfmeter bekommen haben. Danke, Video Assistant Referee. Super Sache.
Ja. Wer sich dann den Ball nimmt, ist Florian Neuhaus. Nachdem Schwanscherer und Weigel schon untereinander ausknobeln wollten, wer jetzt genau den Elfmeter schießen soll. Ja, und es wird Flo Neuhaus. Und wer sich darüber unglaublich aufgeregt hat, an der Seitenlinie ist Gary Seoane.
Ja, so, also das, oder warst du, warst noch nicht fertig?
Ja, ich glaube, ich spreche für uns beide, dass wir über so einen Kram, also klar, intern, ne, da so untereinander ein bisschen drüber zu quatschen, ist auch immer, vor allem wenn es scheiße läuft, so ist es schön, so ein bisschen Gossip und hier und da und Verantwortlichen, aber so richtig, also möchte ich da nicht drüber sprechen. Also das ist...
Ja, man kann ja so ein paar allgemeine Sachen vielleicht sagen. Was ich glaube, es hat ja wahnsinnige Wellen geschlagen, finde ich, was halt Seoane betraf. Und das, glaube ich, nur so als Beobachtung. Ja, wir haben jetzt Seoane vorher schon mal kritisiert. Ich finde, das ist jetzt nicht das Krasseste, wofür man Seoane kritisieren muss. Ich finde es ein bisschen ungeschickt, wie er das kommuniziert hat. Er hätte einfach sagen können, komm, gut, dass der Ball drin war. Das werden die Jungs intern schon klären und nächstes Mal schießt wieder Jule oder sowas. Das war ein bisschen unglücklich, was er für ein Thema draus gemacht hat. Aber der große Unmut, der dann auf ihn zurollte, war natürlich unverhältnismäßig, gemessen an der Sache. Man merkt aber, und das war eben, was ich mit dem verspielten Kredit meinte, dass eigentlich die gute Stimmung, die ja also rund um Seoane bestand bis Weihnachten oder so, oder lange auch noch bis in den Frühling rein, da hat sich jetzt irgendwas Bahn gebrochen. Das war so ein bisschen ein vorgeschobener Grund, wo jetzt alle mal sagen konnten, ja, was soll das denn jetzt? Und jetzt konnte man mal wirklich böse auf den sein. Da hat sich schon gezeigt, dass die Stimmung dann doch nicht ganz so unkritisch und positiv ist, wie man die letzten Wochen dachte. Und das hat sich jetzt so ein bisschen Bahn gebrochen. Verhältnismäßig jetzt irgendwie über Seoane zu richten und in 3 Wochen über nichts anderes zu sprechen. Dazu ist die Lage dann tatsächlich zu ernst, aber es ist so habe ich das gesehen, das ist eigentlich eher ein Vorwand oder so eine Projektionsfläche für viele andere Themen war, die schon lange so unter der Oberfläche lungerten oder schlummerten.
Hätte Neuhaus den nicht reingebracht, hätte sich wahrscheinlich der ganze Hass auf ihn projiziert. So, aber er hat die Nummer reingemacht und das gibt ihm im Endeffekt recht. Und dann nochmal so im Interview hinterherzulegen, quasi so im Sinne von, ne, also, dass er so, ich sag das mal in großen Entenfüßchen, dass sogar er gesehen hat von der Bank aus, dass da was taktisch nicht funktioniert oder nicht richtig ist. Das hat Seoane natürlich noch mal hinten raus, also den Rest gegeben, sag ich mal.
Es war auf jeden Fall clever aus Neuhaus Sicht auch, der jetzt bestimmt nicht der Erste gewesen wäre, dem die Fans zugejubelt hätten, wenn ohne den Elfmeter. Auch verschossen wollen wir mal gar nicht von sprechen, um Gottes Willen, ey. Aber der hat natürlich Momentum gehabt in dem Moment. Und dann natürlich auch ordentlich, also der ist ordentlich in die Offensive gegangen, fand ich. Das waren schon deutliche Äußerungen, auch deutliche Kritik und strategisch gut gespielt. Also ein Statement kannst du nicht bringen, wenn du gerade 7 Monate torlos bist und punktlos aus Bremen nach Hause fährst. Dann will das keiner hören. Und in dem Moment ist er so ein bisschen der Bad Guy, der dann auch noch einen irrsinnig guten Elfmeter reinschießt.
Boah, das war also eine Fackel, ey.
Ja. Ich stand im Gästeblock, Marc und ich haben wirklich, ich glaube, Marc hat gar nicht hingeguckt, weil ich habe safe mit Weigel gerechnet. Schwanschara hätte ich auch, also da wäre mir auch nicht schlecht gegangen. Aber ich hatte Weigel so, komm, schieß den trocken links unten rein irgendwie. So hatte ich mir das gedacht. Und ich denke, wie zur Hölle kommt Neuhaus jetzt auf die Idee? Oder wer hat das denn ausgeknobelt? Wir haben ja nicht gesehen, dass Seoane da rumgestikuliert oder sowas. Das war schon ein ziemlicher, ja, also da hat er schon Eier gezeigt, sag ich mal. Weil man will sich ja wirklich nicht ausdenken, wenn er den verschießt, ne? Dann ist wirklich vorbei. Dann steigst du nachher wegen sowas ab oder so. Das ist, um Gottes Willen.
Ja.
Nee, aber ja, komm, Ding ist drin. Ich fand dann von Sioane einfach dumm, was er daraus gemacht hat, muss man ja schon sagen. Also unklug, dumm will ich nicht. Also ist natürlich kein dummer Mensch und so, aber naja, es war nicht schlau.
Und ich, und dann gab es halt auch noch so, solche Bemerkungen wie, dann sagt Sioane auf der PK, dass der Neuhaus dauernd verletzt ist und so. Und dann sagt Neuhaus aber danach im RP-Interview, ich fühle mich gut, ich bin auch nicht verletzt. So, also indirekt gesprochen, warum sitze ich seit 3 Spieltagen nur auf der Bank 90 Minuten? Wo doch Sioane auch immer sehr betont hat auf den PKs vorher, er nimmt nur Leute mit, die man ab der 5. Minute einwechseln kann, falls es nötig ist.
Ja, ja, es treten da auch Widersprüche oder Konflikte jetzt nach außen, die man vorher nicht so mitbekommen hat. Einfach aus dem Grund, dass Neuhaus ja überhaupt keine Lobby gehabt hätte, wenn er spricht. Ich glaube, die Situation hat er jetzt schon ausgenutzt, dass er dann quasi der Matchwinner und der Held des Tages war. Ja, das ist aber jetzt auch nicht so überraschend. Da muss ich auch Rollo Wirkus recht geben. Also, wenn, wo soll jetzt diese Harmonie herkommen? Wir haben von 19 Spielen 3 Stück gewonnen. Ja. Und 2 davon waren auch noch pures Glück. Also, naja, 1 zumindest mal. Ja, natürlich sind die alle angepisst und Neuhaus kann auch kicken. Und wenn ich mir dann an, ich vorstelle, ich bin Florian Neuhaus, ich habe Champions League Achtelfinale mit Borussia gespielt und dann sehe ich, was da auf den Rasen geht und sitze selbst 180 Minuten am Stück auf der Bank, dann würde ich auch sagen, hallo, ich bin vielleicht auch noch da. Also diese ganzen Themen sind für mich normal. Ich fand nur spannend zu beobachten und auch mich hat es gefreut, weil es eben zeigt, dass doch nicht alles stimmt rund um Borussia und das auch mal nach außen hin sichtbar wurde. Aber es zeigt letztlich nur, dass die Themen, die man eh erwarten würde, dass die bei Borussia auch da sind. Und das ist eigentlich was Gutes.
Ja. Ja. Ja, und dann steht es 2-2.
Fast noch verloren.
Und dann hätten wir fast noch verloren. Dann sagte mein Vater auch zu mir, guck mal, das verlieren wir noch. Verlieren wir noch, 100%. Und dann kam da dieser Ball reingesegelt von, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, ich glaube von Weigel. Und Kovnatski verliert das Duell gegen Moritz Nikolas, da ging mir wirklich der Arsch richtig, richtig auf Grundeis.
Ja, ich habe nach dem Tor, könnte Marc jetzt bezeugen, ich bin sofort kurz so riesen Erleichterungsschub natürlich, dass das schon mal geklappt hat, dieses 2-2. Ich habe aber wirklich so angsterfüllt geschrien, jetzt halt das Ding fest, mach den Sack zu, ne? Und boah, diese 4 Minuten, oder wie lange das war? 5 Minuten, glaube ich, ne? Mhm. Meine Güte. Und dann war ja noch ein Freistoß, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, direkt nach dem 2-2. Es war wirklich, wenn man sich das vorstellt, Hoffenheim und Frankfurt haben wir ja erlebt diese Saison, wo du in der Nachspielzeit noch, in Freiburg auch das Tor kassiert noch. Also, du kannst dich auf nichts verlassen. Und das war wieder das beste Beispiel. Wenn Nikolas nicht zweimal überragend hält, verlierst du trotzdem noch.
Ja. Och, ich will es mir gar nicht ausmalen, wie bitter das gewesen wäre, ey. Ach man, Tobi, es ist wirklich.
Ja, es irgendwie ist das Ding jetzt ins Ziel retten. Ich meine, wir können auch die Themen, oder man wird große Diskussionen und inhaltliche Auseinandersetzungen im Sommer führen müssen. Ich meine, man liest ja jetzt auch schon hier und da Gerüchte, dass das wohl auch ansteht, ne? Aber also wenn das auch nicht wäre, dass man sich gründlich mit dieser Saison auseinandersetzen muss, wer das nicht sieht, dann könnte man wirklich den Laden zumachen. Aber fürs Erste und auch für Samstag, ich rechne nur noch, bitte irgendwie diesen Platz 15 retten. Ey, wir müssen also irgendwie drinbleiben. Das ist schon ganz wichtig jetzt.
Ja. Und das ist, es ist wirklich so traurig, dass wir wirklich immer noch, also wir rechnen uns ja die Finger wund, und keiner verschwendet auch nur eine Sekunde daran, einen Gedanken daran, dass wir irgendwas mitnehmen aus den nächsten zwei Spielen. Ich finde es so krass. Es wird immer, ja, hier kann Bochum das und Union hat, glaube ich, seit 9 Spielen 2 Tore geschossen, gefühlt. Und dann rechnet mir jemand vor, dass die noch irgendwo gewinnen müssen. Aber an Borussia denkt so wirklich keiner mehr.
Ey, das ist so wirklich krass, weil ich habe selbst das alles durchgerechnet. Und irgendwann habe ich bei Twitter gelesen, der Yannick was, glaube ich, hat geschrieben, ist so erbärmlich, dass eigentlich keiner mal in Betracht zieht, dass Borussia vielleicht einen Punkt holen könnte. Aber es ist wirklich, ich kann dir die Konstellation genau sagen. Also wenn Mainz oder Union ein Spiel verlieren, ist Borussia gerettet. Weil Union 4 Punkte braucht, Mainz braucht 6 beziehungsweise 4 und eine riesige Klatsche von Borussia, dann könnte das auch funktionieren. Bochum bräuchte einen Punkt gegen Leverkusen und Bremen. Müssen sie auch erstmal holen. Und das muss alles zusammenkommen. Und dass Borussia 0 Punkte holt, hat man dann in dem so ein bisschen einkalkuliert. Und ganz so schlecht sind wir ja nicht hier. Und da fällt wirklich nochmal ein Punkt runter. Das heißt, dass die 0 Punkte gesetzt sind, naja, keine Ahnung, aber man fühlt sich ja so, einplanen willst du schon mal nichts, was Borussia noch holt.
Ja, es ist so traurig und vor allem, wir haben jetzt noch nicht mal, also uns fehlen noch 3 Punkte, damit wir den Wert der Fast-Abstiegssaison 10-11 erreichen mit 36 Punkten.
38 mit Favre damals?
36.
Ah, okay. Ja, weil selbst die, ich meine, ja, 33 ist schon brachial schlecht. Ich glaube, ich kann mich erinnern, einmal abgestiegen 06, 07, da waren wir natürlich schlechter. 98, 99 auch.
08, 09 hatten wir 31 Punkte,
ja, mit Lukai und Meier. Das war 2 Last-Minute-Siege gegen Cottbus und Schalke.
Roberto Colautti.
Genau, und Dante dann 3 Tage später. Das war meine Saison, da waren es 31 Punkte, sogar für 15. Aber ansonsten kann ich mich an nichts Schlechteres erinnern, wo man nicht abgestiegen wäre.
Ich hatte mal nachgeguckt in den letzten 10 Saisons, da wirst du mir gleich mit deiner großen Excel-Tabelle wieder dagegen sprechen, aber wenn man das, sagen wir mal, das Torverhältnis rausnimmt, ja, dann ständen wir mit 31 Punkten in den letzten 10 Saisons 33 Punkten, zweimal auf Platz 14, einmal auf Platz 15, fünfmal auf Platz 16 und zweimal auf Platz 17.
Ja, wir können wirklich froh sein, dass diese Bundesliga-Saison ist, wie sie ist. Und die Top 6, das habe ich ja in meiner besagten großen Excel-Tabelle stehen, die Top 6 haben noch nie so viele Punkte geholt wie dieses Jahr. Und dadurch sind da eben enorm viele Mannschaften unten, die sehr wenig Punkte haben. Und dann verteilt sich das alles so ein bisschen, aber also wenn man auch guckt, wie die Tendenz ist, wir hatten ja schon 20 Punkte zu Weihnachten. Also man muss wirklich, wenn das irgendwie klappt und wir jetzt mit 34, 33 Punkten die Klasse halten, ist es wirklich ins Ziel schlittern und nichts anderes.
Ja.
Naja, vielleicht hauen wir Frankfurt weg, dann sind wir am Samstag guter Dinge.
Ein Unentschieden wird schon reichen. Also Wolfsburg ist 4 Punkte vor uns. Die holen wir sowieso nicht mehr. So besser als Platz 13 wird es diese Saison nicht. Theoretischst könnten wir noch auf Platz 9, glaube ich. Aber das ist, also dass das passieren wird, ich glaube, da sind wir uns alle einig, das ist ausgeschlossen.
Das wäre auch, sagen wir mal, es passiert. Es wäre komplette Augenwischerei nach der Saison mit 39 Punkten wohlgemerkt, damit wirst du früher 12. 13. auf Platz 9 zu landen. Also Und dann am besten noch sagen, Saisonziel übertroffen, weil wir wollten 10. werden. Und so. Boah,
ja, das hat ja Roland Wirkus bei der Mitgliederversammlung noch gesagt, dass sie den 10. Platz anvisieren. Und ich finde, im Endeffekt Platz 13 ist Ziel verfehlt.
Ja, deutlich verfehlt. Man kann dann, ja, müssen die Vergangenheit nicht wälzen, aber kann viele Fragen stellen zu Entscheidungen und so. Das ist also wirklich eine verkorkste Saison jetzt schon. Das Einzige, was noch so ein kleines würdiges Ende wäre, wenn man, und wir hatten wirklich nicht viele Siege, wenn man einfach mal Frankfurt besiegen würde mit einer ordentlichen Leistung, wir müssen nicht die Sterne vom Himmel spielen, sich selbst, ohne auf Dortmund und Köln, muss man sich mal vorstellen, Dortmund und Köln müssen wir jetzt hoffen, ohne auf die sich zu verlassen, man schlägt einfach Frankfurt, ist raus aus der Nummer, wechselt noch Hermann und Janschke ein am Ende und Feierabend. Mhm. Das wäre doch mal wirklich, da könnte noch mal die Stimmung steigen. Ansonsten bin ich, wenn wir da jetzt 0-2 verlieren und Köln rettet uns gegen Union, ganz ehrlich, dann mache ich einen Haken dran und will von Borussia auch erstmal 2 Wochen nichts mehr wissen.
Also das dann gehen wir ins Rudel.
Erbärmlich, was man da durchdenken muss. Das ist doch wirklich erbärmlich.
Ja, ehrlich, ey. Ehrlich, ey. Wir haben also original kein Spiel gespielt diese Saison, außer vielleicht das 4-0 gegen Wolfsburg, wo wir wirklich mal über 90 Minuten, wo du dir danach gesagt hast, yo, also das war jetzt aber mal von vorne bis hinten einfach mal ein verdienter Sieg.
Nee, das stimmt, es gab viele, also alle Siege, wenn ich jetzt an Hoffenheim denke, 2-1, sehr glücklich. Heidenheim im Hinspiel gerade so über die Zeit gerettet. Mm. Stuttgart, das war ja, also die wissen bis heute nicht, wie sie das verloren haben. Bochum 2-mal völliges Chaos. Wolfsburg war okay, hast du gesagt, das erste. Und dann in Wolfsburg, ja, lagen wir auch zurück. Ne? Ja.
Gegen Bersenbrück vielleicht.
Ja, das war ein gutes Spiel. Das soll man auch nicht unterschätzen. Bersenbrück mindestens Zweitliganiveau.
Ja.
Nein, also ist wirklich, wenn jetzt nicht gerade dieses versöhnliche Ende eintritt, ich hoffe noch ein bisschen drauf. Ansonsten ist es wirklich, sagen wir, es findet eine Rettung statt, weil Union in Köln gewinnt, Köln gegen Union gewinnt. Ja, dann schweigen wir mal schnell drüber und dann ist auch gut. Ne?
Ja, so be it. Hauptsache nicht abgestiegen. Und das ist, also wenn mir das vor der Saison irgendjemand gesagt hätte, dass wir jetzt am 32., nach dem 32. Spieltag noch so am Zittern sind an sich, dass wir noch in die Relegation kommen, hätte ich einen Vogel gezeigt, ehrlich.
Ja, ist wirklich, also es ist mit die enttäuschendste Saison, auch fußballerisch die Art und Weise. Es ist einfach super enttäuschend alles. Und man fragt sich schon, das ist nichts mehr für heute, aber wo die Reise hingehen wird, eieiei.
Ach ja. Ach ja, ich habe hier gerade neben den Highlights auf YouTube vom Sportstudio das Video angezeigt. Der beispiellose Absturz von Playmobil. Ich glaube.
Ich dachte schon von Player oder so.
Ja, wenn man sich die Playmobil-Männchen, die bei uns so ein bisschen in der Gegend rumstehen, anguckt, dann könnte man das vielleicht vergleichen. Aber das wollen wir jetzt nicht zu sehr aufmachen. Ich glaube, da ist dann unsere Saisonanalyse.
Ein kleiner positiver Ausblick vielleicht noch. Ich glaube immer noch, auch wenn es wirklich eine ganz beschissene Saison ist und die wird immer schlechter gefühlt, es gibt ein paar Stellschrauben, die man drehen müsste und ein paar Festlegungen, die man als Verein treffen müsste. Und Borussia ist immer noch weit davon entfernt, strukturell wie Schalke oder Hamburg zu sein. Da geht nach wie vor was. Reißt euch einfach mal zusammen und strafft euch. So, das kann gehen. Das ist noch nicht alles. Also es ist nicht vorherbestimmt, dass alles in den Bach runtergeht.
Und Tobi, nächstes Jahr, ne? Da machen wir uns mal ein richtig schönes Borussenjahr.
Geil.
Wie Rainer Bonhoff sagt. Und damit sage ich, folgt uns auf Instagram und Twitter unter Borussia Explained. Ich bin Murphy at Matty Moppet auf Twitter. Bei mir war Tobi at Bökelblock auf Twitter. Folgt uns auf Spotify, gebt uns 5 Sterne, schreibt uns einen Kommentar. Seid lieb und nett zueinander. Wir sehen uns am Samstag im Stadion. Wie kommst du zum Stadion, Tobi? Mit dem Auto?
Mit der Bahn tatsächlich.
Mit der Bahn, ja. Ziemlich langweilig. Ich komme mit einem Planwagen.
Tja, das hat Flo geschrieben, der Planwagen ist der einzige mit Plan.
Ja.
Sehr gut. Ja, gute Fahrt euch und dann hol dir keinen Sonnenbrand oder
irgendwas. Ja, hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.
Und ciao.